Guten Abend, liebe Jugend. Ich freue mich, heute hier vorne stehen zu dürfen. Und zum Anfang will ich auch noch beten. Und dann starten wir mit dem Thema. Herr, ich bin dankbar dafür, dass du uns hierher geführt hast. Ich danke dir dafür, dass du uns durch und durch kennst. Und ich bitte dich darum, dass du uns jetzt Ruhe gibst und dass du uns hilfst, dein Wort zu hören und unsere Herzen dir ganz zu geben. Amen. Wir schreiben das Jahr 2003 und das war das erste Jahr, wo, man könnte sagen, wohl damals die bekanntesten, heute eigentlich auch immer noch, eine der bekanntesten Bodybuilder aufeinander getroffen sind und der eine ist Erster geworden, der andere ist Zweiter geworden und zwar Ronnie Coleman ist Erster geworden und Jay Cutler Zweiter geworden. Wir schreiben das Jahr 2004, Ronnie Coleman Erster, Jay Cutler Zweiter. 2005, Jay Cutler immer noch Zweiter. 2006, Jay Cutler ist der Erste geworden. Also das heißt, er hat ganze dreimal gebraucht und jedes Jahr hat er erneut hart trainiert, erneut eine harte Diät gemacht und ist trotzdem nur Zweiter geworden. Dann 2007 ist er immer noch Erster gewesen, aber 2008 ist er wieder Zweiter geworden. Und dann der krönende Abschluss 2009, seine Bestform, wieder Erster geworden. Und so sehen wir an diesem Beispiel von Jay Cutler, er hat alles gegeben, um Erster zu werden, aber oft hat es nicht gereicht. Und man muss dazu sagen, es hat ihm wirklich viel gekostet und ich denke, es war auch ja, sehr schwer für ihn, immer wieder Zweiter zu werden. Aber ja, niemand von euch will ja Bodybuilder werden und niemand von euch hat dieses Problem, aber trotzdem hat jeder von euch in gewissen Punkten auch dieses Verlangen danach, der Beste zu sein, der Erste zu sein, der Schönste, der Schnellste zu sein. Einfaches Beispiel, wenn wir in der Kasse, also zur Kasse kommen im Laden, dann stellt sich niemand von euch so an die längste Schlange und denkt sich so, ja, ich warte jetzt einfach ganz lange. Nein, man will sich dahin stellen, danke, man will sich dahin stellen, wo es halt schnell geht. Und genauso auch im Straßenverkehr stellt sich niemand dahin, wenn es zwei Spuren sind, an die längere Spur. Man stellt sich immer ganz vorne hin. Und genauso auch, wenn wir an ein Buffet gehen, zum Essen holen, dann nehmen wir uns nicht die schlechtesten Sachen und die, wo am ja, hässlichsten aussehen. Nein, wir nehmen uns immer die besten und die schönsten Sachen. Und ja, das meiste wahrscheinlich. Und auch wenn wir in die Schule gehen, dann setzen wir uns auch meistens dahin, wo es ein guter Platz ist, also meistens ganz hinten. Nun, und so sehen wir, jeder von euch hat Punkte in seinem Leben, wo er der Erste sein will, wo er der Größte sein will, wo er der Beste sein will. Und diesen Drang danach, den ja, hat auch Haman aus der Bibel verspürt. Und wir sind ja in der Reihe Esther und wir wollen uns heute Haman anschauen und uns genau diese Frage stellen, ja, wie ihr es hier in der PowerPoint schon seht, ist dein Ego zu groß für Gottes Gnade? Weil auch Haman hatte dieses Bedürfnis danach, der Größte zu sein. Auch Haman wollte der Erste sein. Und wir werden sehen in dieser Geschichte, was Haman für Mittel benutzt hat, um sein Ziel, und zwar der Größte zu sein, zu erreichen. Und so wollen wir uns diese Grundsatzfrage stellen. Ja, ist dein Ego zu groß für Gottes Gnade? Aber vielmehr, bist du bereit, Gottes Gnade anzunehmen oder ja, lehnst du sie ab und bleibst unter diesem Gericht Gottes? Und um uns nochmal ganz kurz einfach abzuholen vom letzten Mal, da ging es in dem Thema um Mordechai und Esther und da war das ja die Wahl von den Mädchen und Esther wurde aus dem Leben herausgerissen oder diesen Königshof gebracht und wurde zu dieser Königin gekrönt. Es war jetzt keine romantische Krönung und es war auch keine romantische Ehe, die sie geführt haben. Und jetzt nach diesem Kapitel 2 kommt Kapitel 3. Und Kapitel 3 scheint auf den ersten Blick irgendwie gar nicht reinzupassen. Aber trotzdem wollen wir uns in dieses Kapitel 3 hinein versetzen und uns darüber ja, Gedanken machen. Und den ersten Punkt, den ich mitgebracht habe, ist ganz einfach, wer ist Haman? Weil in Kapitel 3 kommt aus dem Nichts auf einmal Haman. Haman kam davor gar nicht in dem Buch vor und jetzt auf einmal betritt Haman die Bühne und wir wissen auch gar nicht so wirklich, warum er jetzt die Bühne betritt, aber er betritt trotzdem diese Bühne. Und ja, so wollen wir uns versuchen, ihn ein bisschen anzuschauen. ein Charakter betritt die Bühne und wer ist es überhaupt? Und wenn wir in Kapitel 3, also Esther Kapitel 3, Vers 1 lesen, nach diesen Dingen, also nachdem Esther Königin geworden ist, machte der König Ahasverus Haman, den Sohn Hamedats, den Agagiter groß und erhob ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Also die, so wie Steff das in seinem ersten Thema genannt hat, die Partymaschine Xerxes oder Ahasverus nimmt jetzt Haman und setzt ihn zum obersten Fürsten. Also man könnte sagen, der zweite Mann in dem ganzen, ja, in dem ganzen Königreich. Und dazu steht noch ein kleiner, ja, eine kleine Beifügung bei seinem Namen, und zwar Haman, den Sohn Hamedats, den Agagiter. Und ich denke, an dieser Stelle ist es wichtig für uns, ganz kurz über diesen, ja, über seine Herkunft nachzudenken, wer dieser Haman überhaupt ist oder warum es da so dran steht, dieses Agagiter, was es bedeutet. Nun, an dieser Stelle ist es, ja, kann ich euch nicht genau die Antwort geben, aber ich kann euch zwei mögliche Antworten geben, was es bedeutet hat, dass er ein Agagiter war. Und zwar die erste Möglichkeit, was es bedeutet, dass er ein Agagiter war, ist, dass es einfach nur ein Volk war. Also so wie sozusagen in der EU Deutschland einfach ein Land ist, so war, könnte es sein, in diesem persischen Reich ein Volk halt Agag und er heißt jetzt ein Agagiter. Die zweite Möglichkeit ist, was es bedeuten kann, dass er ein Agagiter ist, dass er nämlich ein Nachkomme ist von einem amalekitischen König. Also von den Amalekitern, der König, und Haman ist jetzt der Nachfolger. Warum ist es hier so, ja, spannend oder warum versuche ich diese Brücke zu ziehen? Und zwar Amalek, das ist Volk, das war so ein richtiges 31er Volk. Und erste Mal in der Bibel kommt das Volk Amalek in 2. Mose 17 vor. Und was haben wir dort gemacht? Das Volk Israel zieht aus Ägypten raus, kommt an den Berg Horeb. Nein, es kommt noch nicht ganz an den Berg Horeb. Und dann kommt Amalek und fällt ihnen einfach in den Rücken. Sie greifen sie einfach an. Und ja, dann ist es diese bekannte Stelle, wo dann Mose auf dem Berg ist und die Hände hochgehoben werden. Und ja, Josua gegen dieses Volk kämpft. Und spannend ist, wenn wir in 2. Mose 17, Vers 16 lesen, da spricht Gott etwas über dieses Volk. Und er sagt, und er sprach, denn die Hand ist am Thron Jahs. Krieg hat der Herr gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Also Gott sagt hier, okay, und gegen dieses Volk Amalek wird Israel jetzt ewig kämpfen. Und eine weitere Stelle, wo die Amalekiter wieder vorkommen und vor allem der König von den Amalekitern ist, in 1. Samuel 15, und da ist es folgendermaßen, dass Saul den Auftrag bekommt, die Amalekiter wieder umzubringen, und zwar ganz umzubringen, und Saul es aber nicht tut, sondern den König übrig lässt. Und 2. Samuel 15, Vers 32 und 33, und Samuel sprach, bringt Agag, den König der Amalekiter, zu mir her. Und Agag kam lustig zu ihm, und Agag sprach, gewiss, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Aber Samuel sprach, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sei kinderlos unter Frauen deine Mutter. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Also hier sehen wir, das ist der König von Amalek, Agag. Und er wird hier, ja, von Samuel in Stücke gehauen. Und es kann sein, also diese zweite Möglichkeit, kann sein, dass Haman ein Nachkomme ist von diesem König Agag. Und damit, ja, würde es auch die Stelle aus 2. Mose erklären, dass nämlich Israel einen ewigen Krieg führen wird gegen diese Amalekiter. Und somit, ja, würde es auch ein ganzes Bild ergeben, wenn Haman ein Nachkomme von ihnen ist, dass Haman jetzt gegen Israel kämpft. Aber da es, ja, schwierig war, eine endgültige Antwort zu finden, welche der beiden Möglichkeiten jetzt richtig ist, dachte ich, sage ich das euch und ihr dürft dann selbst entscheiden, ja, mal schauen, also dass ihr selbst lest und dann selbst entscheidet, was ihr für euch für richtig haltet. Nun, aber um zurückzukommen zu unserer Geschichte, lasst uns nochmal die Verse 1 und 2 lesen. Nach diesen Dingen machte der König Ahasverus Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagiter groß und erhob ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten sich und warfen sich nieder vor Haman. Denn so hatte der König seinetwegen geboten. Hier wird uns etwas berichtet, und zwar nicht nur, dass Haman in die oberste Stellung von diesem ganzen Land sozusagen gehoben wird vom König, sondern ein besonderer Nebensatz, und zwar gebietet der König dem ganzen Volk sozusagen, dass sie sich vor Haman niederbeugen sollen. Nun, wenn man das erste Mal so liest, dann denkt man sich nichts dabei, aber der König erlässt nur dann ein Gebot, wenn es die Leute nicht machen. Also das heißt, dieses Volk wollte sich gar nicht so sehr unter Haman beugen, und wenn wir weiterlesen und uns weiter Haman anschauen, dann werden wir auch erkennen, warum. Weil Haman eben so ein listiger und stolzer und ein Mensch voll Hass war. Und deswegen sagt der König noch dazu und beugt euch vor diesem Haman. Und Haman, könnte man sagen, war so eine richtige Schlange. Eine richtige Schlange, aber auch eine Schlange mit so einer riesigen Klappe, aber irgendwie nichts dahinter. Er hat sich sozusagen so ein bisschen durchgemogelt und dann ist er irgendwann mal auf diese Stelle gekommen, weil er eben gut reden kann, aber nicht so wirklich, was dahinter ist. Und bevor wir uns aber anschauen wollen, was Haman so wirklich gemacht hat und warum ich auf diesen Entschluss gekommen bin, habe ich noch ein Zitat mitgebracht. Und dieses Zitat ein Kommentar ist sehr passend, beschreibt es sehr passend, wer Haman ist. Und ich will es einfach mal kurz vorlesen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Es ist nicht allzu klein auf dem Beamer. Essayist Walter Savage Landor schrieb: Wenn kleine Männer lange Schatten werfen, ist das ein Zeichen, dass die Sonne untergeht. Haman war tatsächlich ein kleiner Mann, aber seine Eitelkeit trieb ihn dazu, sich selbst größer erscheinen zu lassen, als er wirklich war. Und mit ihm wäre wohl vieles zugrunde gegangen, aber Gott hat eingegriffen in diese Geschichte, und wir kennen die Geschichte, und deswegen ist es auch gut, dass Gott eingegriffen hat, aber das war Haman. Haman war ein kleiner Mann, der einen langen Schatten geworfen hat, ein kleiner Mann, der groß geredet hat, aber eigentlich doch nichts dahinter war. Nun, aber was macht Haman? Und lasst uns da weiterlesen ab Vers 2 Ende. Aber Mordekai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder. Da sprachen die Knechte des Königs im Tor des Königs waren, zu Mordekai: Warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und es geschah, als sie Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob die Worte Mordekais bestehen würden. Denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude wäre. Und als Haman sah, dass Mordekai sich nicht vor ihm verbeugte und niederwarf, da wurde Haman von Grimm erfüllt. Und das ist die Ausgangssituation. Haman hat eigentlich noch nicht so wirklich was gemacht. Also wir haben gerade gelesen, jetzt muss sich das ganze Volk vor ihm niederbeugen, und das tut es ja eigentlich auch, aber Mordekai halt nicht. Und das Spannende dabei ist, am Anfang fällt es Haman selbst gar nicht auf. Denn es steht hier geschrieben, dass die Knechte sozusagen zuerst zu Mordekai kamen und danach zu Haman. Und ich habe darüber nachgedacht, warum fällt es Haman denn nicht auf? Und wir müssen es uns ein bisschen vorstellen. Und zwar, Haman ist in diesem Hof des Königs gelaufen und hat wahrscheinlich Mordekai übersehen. Und warum? Weil dieser Hof des Königs erstmal ein riesiger Hof war. Also es war nicht so ein Hof, wo du zwei Pferde abstellen konntest und noch durchgehen konntest und dann einfach ins Haus reingehen konntest. Nein, es war ein Hof, wo man wahrscheinlich noch mehrere Häuser drauf bauen könnte. Und was so spannend ist und was wir auch oft nicht wissen, dieser Hof des Königs war eigentlich ein Parlament und Gerichtshof zugleich. Also auf diesem Hof war jetzt nicht einfach nur nichts und manchmal sind die Leute ein bisschen drüber gelaufen, so wie wir es oft kennen. Nein, auf diesem Hof hat sich so viel abgespielt. Wie gesagt, es war wie ein Gerichtshof und ein Parlament zugleich. Es waren viele hohe Leute da. Deswegen auch Mordecai. Mordecai war nicht da, weil es ihm gerade langweilig war oder weil er gerade zufällig auf diesem Hof war. Nein, es war der Arbeitsplatz von Mordecai. Er war dort, weil er eben ja, dort angestellt war. Was er genau gemacht hat, wissen wir nicht. Aber er war dort, um ja, irgendwelche vielleicht Gerichte durchzuführen oder sonst etwas. Und jetzt, Mordecai arbeitet dort und Haman läuft vorbei und alle werfen sich nieder, Mordecai nicht. Und dann könnte man eigentlich sagen, kommen die Arbeitskollegen von Mordecai, weil die meisten, die dort auf dem Hof waren, haben halt auch dort gearbeitet, kommen die Arbeitskollegen zu ihm und sagen, hey, warum verbeugst du dich nicht? Und sie kommen immer wieder zu ihm, immer wieder zu ihm. Und irgendwann mal gehen diese Arbeitskollegen zu Haman und ja, petzen es ihm. Und erst dann sieht es Haman und erst dann wird er wirklich wütend. Und das Spannende ist ja auch, dass hier geschrieben steht, dass Mordecai es begründet damit, dass er ein Jude war. Nun, jetzt ist aber auch die Frage, warum hat sich Mordecai denn nicht verbeugt? Also ich meine, was hat er denn für ein Problem gehabt, sich zu verbeugen? Und an dieser Stelle weiß ich es auch nicht ganz genau, warum er sich nicht verbeugen wollte, denn ich weiß auch nicht genau, was es bedeutet hat, dass Haman oder dass man sich vor Haman verbeugen sollte. Weil damals war es auch manchmal üblich, sich in gewisser Weise aus Respekt sich so ein bisschen vor den Leuten zu verbeugen und es war kulturell völlig in Ordnung. Und ob Haman das gemeint hatte oder ob Haman wollte, dass sozusagen die Leute in diesem Hof ihn anbeten, das weiß ich nicht. Das steht auch nicht in unserem Text, aber wenn er wollte, dass die Leute in dem Hof ihn anbeten, also das heißt, sie werfen sich nieder, genauso wie wir die Geschichte von Daniel kennen, wo die Leute sich vor diesem Bild niederwerfen sollen und ihn wie einen Gott anbeten sollen, das weiß ich nicht, was Haman von ihm forderte. Aber wenn es das Zweite war, dass er sozusagen ihn anbeten sollte, dann würde es auf jeden Fall Sinn machen, dass Mordecai sagt, nein, weil ich ein Jude bin. Weil ich ein Jude bin und ich nur Gott anbete. Nun, aber sei es dahingestellt, egal ob jetzt Mordecai keinen Bock hatte, einfach weil Haman ein ja, ehrenloser Typ war, oder ob Mordecai Haman nicht anbeten wollte und sich deswegen nicht niedergebeugt hat, was jetzt eigentlich egal ist, der Punkt hier ist, was macht jetzt Haman damit? Wir wissen, okay, Mordecai verbeugt sich nicht und Haman wird böse. Und ja, bei uns ist es auch nicht so geläufig. Damals hat man auch gut und gerne einfach mal jemanden ja, umgebracht. Das war auch irgendwie so ein bisschen normal. Und was macht aber Haman? Und wir kennen die Geschichte, lass uns weiterlesen, 3 Vers 6. Aber es war in seinen Augen verächtlich, die Hand an Mordecai allein zu legen. Denn man hatte ihm das Volk Mordecais kundgetan. Und Haman suchte alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, das Volk Mordecais zu vertilgen. Also einfach kurz das ganze Volk töten. Also nicht nur Mordecai, sondern einfach die ganzen Juden. Ich meine, es wäre schon irgendwie krass gewesen, Mordecai dafür umzubringen, nur weil er sich nicht verbeugen wollte, aber Haman dachte sich, ich will das ganze Volk umbringen. Und dabei hat ja Mordecai jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, seine Frau umgebracht oder seine Kinder vergewaltigt. Nein, er hat sich einfach nur nicht verbeugt. Und deswegen geht jetzt Haman hin und denkt sich, die beste Idee, die ich habe, ja, ich bringe einfach alle Juden um. So nach dem Motto, so jemand aus Deutschland verbeugt sich oder ist einem Präsidenten irgendwie ein bisschen respektlos begegnet und dann denkt er sich so, jetzt bringe ich einfach alle Deutsche um. Ungefähr so, ja, soll es gewesen sein und einfach eine völlig kranke Reaktion. Eine völlig kranke Reaktion, die hier Haman an den Tag legt. Und wenn wir aber darüber nachdenken, dann müssen wir uns eines bewusst werden. Wir sehen jetzt diese Handlung, wir sehen, dass Haman völlig hasserfüllt ist. Aber hinter dieser Handlung von Haman steckt eine Sache, und zwar sein stolzes Herz. Und genau hier müssen wir auch kurz stehen bleiben und genau darüber nachdenken. Und ja, wir werden auch gleich noch weiter sehen, was er gemacht hat und warum sein Herz so ja, voll mit Stolz war. Aber sein Problem war, er war stolz. Sein Herz war voll mit Stolz. Er war jetzt an erster Stelle. Ich meine, klar, der König war noch über ihn, aber sonst war er der Mann, der am höchsten war. Und jetzt kommt einer und, ja, und ihm fällt ein, einfach sich nicht zu verbeugen. Das bedeutet, wenn er sich nicht verbeugt, dann bin ich ja irgendwie nicht ganz so der Höchste. Dann bin ich ja irgendwie nicht ganz so der Erste. Und das hat Haman richtig gewurmt. Also eigentlich ging es Haman nur darum zu sagen, ich will der Erste sein und deswegen bringe ich dich einfach um. Aber nicht nur dich, sondern auch alle von deinem Volk. Also ganz einfach, dann ja, geht mir niemand mehr auf die Nerven und dann bin ich wieder der Erste. Also kurz zusammengefasst, dieses Herz von Haman war voll mit Stolz und es ging Haman darum, ich will der Erste sein, koste es, was es wolle. Und unabhängig davon, ob jetzt das richtig war von Mordecai oder nicht richtig war, das will ich hier auch gar nicht werten, aber Haman, ja, seine Reaktion zeigt nur sein Herz auf. Er sitzt auf dem Thron und deswegen müssen alle ihn anbeten. Alle um ihn herum müssen Haman hochhalten. Und wer es nicht macht, der wird einfach umgebracht. Aber lasst uns weiterlesen. Haman ist hier auch noch bei weitem nicht fertig. Lasst uns ab Vers 8 lesen. Und Haman sprach zum König Ahasverus: Da ist ein Volk zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Landschaften deines Königreiches. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Und die Anordnungen des Königs tun sie nicht. Und es ist für den König nicht geziemend, sie gewähren zu lassen. Also wir sehen in Vers 8, was macht Haman? Nun, Haman hat diesen Beschluss gefasst, okay, ich will jetzt alle umbringen. Und dann geht er zum König. Aber Haman geht nicht einfach zum König und sagt, also weißt du was, so ist gelaufen, komm, wir bringen kurz das ganze Volk um. Nein, Haman kommt zum König und zwar mit List. Er kommt zum König und beginnt dieses Gespräch oder seine Bitte mit einer Wahrheit. Er sagt ja hier, da ist ein Volk zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Landschaften deines Königreiches. Das ist Wahrheit. Ja, die Juden waren in seinem Königreich zerstreut. Richtig. Und dann sagt er noch weiter, und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Richtig. Weil, ja, das sagt sogar Gott selbst darüber. In 5. Mose 4, Vers 6 und 8, dass sie ein ganz anderes Gesetz haben wie all die Völker um sie herum. Also das heißt, Haman beginnt seine Bitte mit, also eigentlich könnte man sagen, mit einer Wahrheit. Aber dann geht Haman weiter. Und Haman geht weiter und fängt an, Lügen mit reinzumischen. Er sagt hier, und die Anordnungen des Königs tun sie nicht. Und es ist für den König nicht geziemend, sie gewähren zu lassen. Also das heißt, er beginnt so ein bisschen Lüge noch hineinzustreuen und ja, und dann noch so, der König, für dich ist es gut, wenn dieses Volk weg ist. Also er versucht, den König so ein bisschen um den Finger zu wickeln. Und hier merken wir diesen Charakter von Haman. Er war kein Mann, der irgendwie so gestanden war und der ehrlich war. Nein, er war ein Mann, der, wie ich es vorhin gelesen habe, ein kleiner Mann, der einen langen Schatten wirft. Ein kleiner Mann, der einfach viel reden kann und es auch gut machen kann. Nun, also es heißt, er sagt hier, dieses Volk ist zerstreut und eigentlich hält sich keiner von diesem Volk an dein Gesetz. Also das heißt, er beginnt einfach alle über einen Kamm zu scheren. Aber Haman ist hier noch nicht zu Ende. In Vers 9, wenn es der König für gut hält, so werde geschrieben, dass man sie umbringe und ich will 10.000 Talente Silber in die Hände derer abwiegen, die die Geschäfte besorgen, damit sie es in die Schatzkammer des Königs bringen. Also das heißt, Haman geht noch einen Schritt weiter. Er denkt sich, was braucht der König jetzt? Und da musste er gar nicht so viel überlegen. Eigentlich war es ganz einfach. Und zwar, der König hat gerade eben einen Krieg geführt. Und dieser Krieg, ja, der war gegen die Griechen. Und er hat den Krieg verloren. Und eigentlich, es ist ganz leicht, jeder weiß, Krieg ist teuer zu führen. Und meistens führt man den Krieg so, dass man mehr ausgibt, weil wenn man gewinnt, kann man dann sozusagen die Beute nehmen und dann passt das alles wieder. Also es heißt, der König von Persien hat gerade einen Krieg geführt, hat ihn verloren. Also was bedeutet es? Die Kasse vom König ist ein bisschen leergeräumt, könnte man sagen. Nun und dann kommt Haman und sagt, ich will dem König 10.000 Talente Silber geben. Und diese Zahl ist irgendwie völlig, wir haben keine Ahnung, was es bedeutet, 10.000 Talente Silber. Aber damit wir es einfach ungefähr einschätzen können, eine jährliche also Steuereinnahme von damals war, je nachdem welchen Kommentar man liest, zwischen 7.740 und 15.000 Talente Silber. Also es heißt, Haman sagt hier, weißt du was? Du bringst sie um und ich gebe dir einfach ein ganzes Jahr an steuerlichen Einnahmen. Ungefähr so von der Summe. Dann habe ich nachgeschaut, letztes Jahr hat in Deutschland der Staat 915,8 Milliarden Euro Steuer eingenommen. Also ja, das war richtig viel Geld, diese 10.000 Talente Silber. Und das heißt, er zieht dann noch eine Karte und der König braucht das Geld. Und deswegen tut es dem König gut und das Geld braucht er ja auch noch. Und so sehen wir, er fängt an, den König so richtig mit List um den Finger zu wickeln. Aber bei all dem, was so spannend ist, wir lesen es hier beim König, kommt ja vor Vers 8 noch Vers 7. Und was steht in Vers 7? In Vers 7 steht, im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasverus warf man das Pur, das ist das Los, vor Haman Tag für Tag, Monat für Monat, bis zum 12. Monat, das ist der Monat Adar. Also wir lesen hier, Haman wirft zuerst das Los und geht danach zum König. Also kurz gesagt, Haman ist es eigentlich völlig Schnuppe, was der König sagt. Eigentlich das, was der König sagt, bestimmt nur, ob der Weg danach schwer wird oder halt etwas leichter. Also Haman hat gesagt, ich bringe diese Leute um und hoffentlich hilft mir der König. Aber wenn nicht, dann mache ich das trotzdem. Nun, und dann Haman ist immer noch nicht zu Ende. Was beginnt er dann? Beziehungsweise, so rum gesagt, dann bekommt er das vom König, was er sich erbeten hat. Und dann ist es so spannend, wie Haman all dieses, diese Abschrift formuliert. Und jetzt will ich ab Vers 10 bis Vers 15 durchlesen. Und lass uns mal auf diese absoluten Formulierungen achten. Also gerade sowas wie alle Juden oder jede Landschaft. Und ich lese einfach mal ab Vers 10. Da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Widersacher der Juden. Und der König sprach zu Haman, das Silber sei dir gegeben und das Volk, um mit ihm zu tun, wie es gut ist in deinen Augen. Da wurden die Schreiber des Königs berufen im ersten Monat am 13. Tag desselben und es wurde nach allem, was Haman gebot, an die Satrapen des Königs geschrieben und an die Statthalter über jede Landschaft und an die Fürsten jedes einzelnen Volkes, in der Schrift jeder einzelnen Landschaft und in der Sprache jedes einzelnen Volkes. Es wurde geschrieben im Namen des Königs Ahasverus und mit seinem Siegelring des Königs untersiegelt. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Landschaften des Königs gesandt, um alle Juden zu vertilgen, zu ermorden und umzubringen, vom Knaben bis zum Greis, kleine Kinder und Frauen, an einem Tag, am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, um ihre Habe zu plündern. Und damit die Anordnung in jeder einzelnen Landschaft erlassen würde, wurde eine Abschrift des Königs allen Völkern bekannt gemacht, damit sie auf diesen Tag bereit wären. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs unverzüglich aus und die Anordnungen wurden in der Burg Susa erlassen. Also Haman war eines wichtig, es müssen für alle Juden umgebracht werden. Es müssen in jeder Provinz muss es ankommen, wir bringen alle Juden um. Und ehrlich gesagt war es ihm egal, ob er danach dieses Geld bekommt, weil diese 10.000 Talente Silber konnte Haman nicht aus seiner Tasche zahlen. Nein, was war sein Plan? Er bringt alle Juden um und all ihr Geld gibt er dann dem König. Also das heißt, wir sehen, Haman ist voll mit Hass, voll mit List und ist sicher gegangen, dass wirklich jeder einzelne Jude stirbt. Und dann lesen wir auch ganz zum Schluss in Vers 15, und der König und Haman saßen und tranken, aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Und dann sagt sich Haman, aber damit der König nicht so lange nachdenkt und sich vielleicht denkt, das war doch ein richtig dummes Gesetz, gehe ich hin und trinke nochmal mit dem und verbringe einen guten Abend mit dem. Aber wir sehen, die ganze Stadt Susan war in Bestürzung. All diese Leute, nicht nur die Juden, alle haben sich gedacht, was ist jetzt los? Was ist hier passiert? Wer sitzt am Hebel oder wer sitzt am Lenker und wer fährt dieses Auto? Wohin geht's? Wir bringen einfach alle Juden um. Aber an dieser Stelle fällt es uns leicht, uns mit den Juden zu identifizieren. An dieser Stelle, ja, fällt es uns schwer, uns mit Haman zu identifizieren. Weil wenn wir eines gesehen haben von Haman, dann, dass Haman ein sündiges Herz hat. Dass Haman ein Herz hat, das voll mit Stolz ist, voll mit Hass, der daraus entspringt. Aber die schlechte Nachricht, die ich heute habe, dass wir eigentlich, jeder von euch, irgendwo in seinem Leben so ein kleiner Haman ist. Und so komme ich zu dem dritten Punkt. Wer bist du? Wir wollen darüber nachdenken, okay, Haman, ja, er war ein stolzer Mann. Aber wie sieht es in meinem Leben aus? Und ja, die These ist steil von mir, wenn ich sage, jeder von euch ist irgendwo im Leben ein kleiner Haman. Aber wie komme ich drauf? Und dazu will ich einfach ganz kurz zwei Stellen aufführen, die ihr bestimmt schon mal gehört habt. Jeremia 17, Vers 9. Arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verdorben ist es. Wer mag es kennen? Und dann noch Markus 7, Vers 21 bis 23, da sagt Jesus, denn aus dem Herzen kommen hervor all diese bösen Dinge, all diese Sünde. Es ist aus unserem Herzen. Und wenn wir diese zwei Stellen gelesen haben, dann müssen wir zu diesem Entschluss kommen und sagen, ja, auch in meinem Leben, auch in meinem Herzen befindet sich dieser Stolz. Klar, niemand von euch geht hin und hasst ein ganzes Volk und will ein ganzes Volk umbringen. Aber ich sage euch, dieser Hass von Haman ist nur eine Auswirkung dessen von seinem Stolz. Und Haman ließ eben seinen Stolz einfach freien Lauf. Und was resultierte daraus? Dass er aus diesem Hass hingehen wollte und alle umbringen wollte. Aber das gleiche Problem besteht in deinem Leben mit sexueller Unreinheit. Du schaust Frauen hinterher, du schaust Pornografie, du befriedigst dich selbst. Warum? Naja, weil dein Herz stolz ist. Weil du dir sagst, hey, weißt du was? Ich habe jetzt richtig Lust darauf und deswegen nehme ich mir das einfach. Mir egal, wem es gehört, mir egal, was es kostet, mir egal, ob ich da jetzt gegen andere sündige oder ob ich ja, die Sexualität von anderen stehle. Mir egal. Hey, ich habe einfach Lust darauf und ja, Hauptsache mir geht's gut. Und da sehen wir, es ist Stolz. Es ist Stolz, Hauptsache mir geht's gut und deswegen nehme ich mir, was ich will. Also jeder Blick, jeder Gedanke von sexueller Unreinheit ist im Grunde genommen Stolz. Oder warum fällt es dir so schwer, hingegeben zu dienen? Warum fällt es dir so schwer, zu dienen und die Dinge zu tun, die niemand sieht? Naja, ganz einfach, weil du stolz bist. Weil du nicht dienen willst, um es für Gott zu tun. Nein, du willst eigentlich dienen, um irgendwie Lob und Anerkennung von anderen zu bekommen. Ja, es liegt nicht in unserer Natur. Es liegt eher in unserer Natur, dass uns gedient wird. Ja, ich glaube, da würde jeder von uns zustimmen. Aber dienen? Dienen so, dass sich niemand bedankt, dass es niemand sieht und dass ich die mieseste Drecksarbeit machen muss, da habe ich irgendwie auch nicht so Lust drauf. Und so gehst du hin und sagst Dienste ab, weil du keine Lust hast. Und was schiebst du davor? Du sagst, ja, ich habe keine Zeit. Und gehst nach Hause und legst dich hin und bist einfach am Handy und vergeudest die Zeit. Oder warum bist du so oft gemütlich? Warum kommst du nach Hause und legst dich in dein Bett und machst den ganzen Tag gar nichts, anstatt deine Eltern oder deine Geschwister im Haushalt zu helfen? Ganz einfach, weil du stolz bist. Weil du dir denkst, hey, wisst ihr was, meine Ruhe geht vor eurem Wohl, deswegen lege ich mich hin und macht, was ihr wollt. Das ist Stolz. Und somit ist es egal, ob es Pornografie ist, es ist egal, ob es ja, kein Dienen ist, es ist egal, ob du gemütlich bist, es ist egal, ob es der Hass von Haman ist. All diese Dinge entspringen aus dem gleichen Herzen, aus diesem stolzen Herzen. Genauso auch Lästern. Was ist Lästern? Man geht hin und macht eine Person schlecht, man begeht Rufmord. Aber warum? Naja, wenn sie schlechter ist, dann glänze ich mehr. Und wenn ich sie einfach richtig abschiebe, wenn ich sie einfach schlecht rede, dann geht es mir besser, weil dann ist meine Position, mein Ansehen viel höher. Und ja, das ist Stolz. Und damit ist es dir egal, zu welchen Mitteln du greifst. Hauptsache, dir geht es gut. Hauptsache, du bist die Größte und der Beste. Und so weiß ich, jeder von euch hat Lebensbereiche, wo er mit Stolz zu kämpfen hat. Jeder von euch. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir so, nee, in meinem Leben ist es jetzt kein so großes Problem. Dann habe ich 7 Kennzeichen mitgebracht und ich will sie einfach ganz kurz vorlesen. 7 Kennzeichen, wo du dich selbst überprüfen musst, wo stehe ich? Stehe ich eben da, dass ich stolz bin oder nicht stolz bin? Und ich will kurz mit euch durchgehen. Das erste Kennzeichen von einem stolzen Menschen ist, stolze Menschen können die Fehler der anderen jederzeit aufzeigen. Also du kannst hingehen und jederzeit sagen, hey, die Person hat das gemacht und die andere Person hat das gemacht. Ja, und stimmt, das habe ich auch noch fast vergessen, die Person hat auch noch das gemacht. Kein Problem. Das zweite Kennzeichen ist, stolze Menschen kritisieren häufig Autoritätspersonen. Ja, der Lehrer in der Schule, der hat doch gar keine Ahnung von deinem Leben, von meinem Leben. Und wenn der wüsste, ich höre dem nicht zu und es ist mir egal, was er sagt. Das dritte Kennzeichen, stolze Menschen glauben, dass sie besser sind als die meisten Menschen. Du glaubst vielleicht, okay, ich bin nicht der Beste, aber schon so besser als 40% der Gemeinde oder 40% der Klasse. Ist okay, ich bin gar nicht so schlecht. Viertens, stolze Menschen müssen beweisen, dass sie Recht haben. Sie können nicht im Unrecht bleiben, sondern sie diskutieren so lange, bis sie ihr Recht durchgesetzt haben. Stolze Menschen fordern alles ein, was ihnen zusteht. Und sie können es nicht ertragen, ihr Recht abzulegen. Tja, genauso sind auch stolze Menschen sehr gut darauf, sehr gut drauf, wenn sie gelobt werden und sehr schlecht drauf, wenn sie kritisiert werden. Und jetzt das letzte Kennzeichen, und ja, das ist wirklich ein hartes Kennzeichen, stolze Menschen denken jetzt gerade darüber nach, auf welche Menschen diese 6 Kennzeichen zutreffen und auf welche nicht. Und denken darüber nach, dass diese Person, auf die trifft es zu, aber auf mich nicht. Und hier kommen wir genau zu unserem Problem. Wir kommen zu diesem Problem, dass unser Denken völlig pervertiert ist. Unser Denken völlig falsch ist, weil all diese Dinge, die du hast, alles, was du kannst, wie du aussiehst, wie viel Geld du hast, alles hat Gott dir geschenkt. Und wenn Gott dir alles geschenkt hat, wie kannst du dann darauf stolz sein? Und jetzt eine Frage an dich. Du kommst in einen Raum und vor dir steht dieser Haman, über den ich heute geredet habe. Und dieser Haman, und zwischen Haman und dir ist so ein Tisch. Und auf diesem Tisch liegt eine Waffe mit einem Schuss und daneben liegt noch so ein Scheck. Und auf diesem Scheck steht drauf, ich verkaufe alles und überschreibe alles Haman. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder die Waffe oder dieser Scheck. Was machst du? Also entweder du bringst, also nicht dich um, sondern Haman, oder du gibst Haman diesen Scheck. Du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Und nur das geht. Und wisst ihr, was das Herrliche an diesem Evangelium ist? Gott geht nicht hin und nimmt diese Waffe und bringt uns um. Nein, Gott geht hin und nimmt diesen Scheck und drückt ihn uns in die Hand. Gott geht hin und gibt sein Bestes für uns. Gott geht hin und er nimmt seinen Sohn, das, was er hat, alles, was er hat, und er schickt diesen Sohn auf diese Erde und Jesus selbst bezahlt für uns. Jesus geht hin und überschreibt diesen Scheck auf uns. Und jetzt dürfen wir hingehen und diesen Scheck annehmen. Wir dürfen diese Rettung annehmen und wir dürfen Vergebung empfangen. Wir müssen uns das vorstellen. Wir als ein kleiner Haman, der so abgrundtief stolz ist, der Gott überhaupt nicht wollte. Wir als ein kleiner Haman, der hingeht und so viel sündigt und in seinem Herzen Gott so verachtet, diesem kleinen Haman, dem schenkt Gott jetzt Gnade. Schenkt Gnade und nicht nur das, nein, er schenkt ihm die Gnade, zunächst seinen Stolz zu sehen. Dann schenkt er Gnade, dass wir darüber Buße tun dürfen. Dann geht er weiter, schenkt Gnade, dass er es uns vergibt, dass er uns reinigt. Und danach ist es immer noch nicht zu Ende. Er erhebt uns. Und wisst ihr, was Gott zu uns sagt? Er nennt uns seine Freunde. Gott schmeißt uns nicht weg und sagt, was bist denn du für ein Haman? Und er nimmt nicht die Waffe, nein, er nimmt diesen Scheck und überschreibt ihn auf uns. Er schmeißt uns nicht weg, sondern er nimmt uns auf, peppelt uns auf, wäscht uns, zieht uns an, lässt uns groß werden. Und eines Tages wird er uns zu seiner wunderschönen und makellosen Braut machen. Ist uns das bewusst? Du hast voll versagt. Ich habe voll versagt. Wir sind so unfassbar stolz in unserem Herzen und sehen es oft nicht. Aber Gott geht trotzdem hin und gibt uns diese Gnade. Und jetzt diese Frage, ist dein Ego zu groß für Gottes Gnade? Bist du zu stolz dafür, dieses Geschenk anzunehmen? Und jetzt ist auch diese Grundsatzfrage, wo stehst du? Stehst du auf dieser Seite, wo Gott dir Gnade gegeben hat und dir alles vergeben hat und du jetzt sein Kind sein darfst? Oder stehst du auf dieser Seite, dass du sagst, diese Gnade von Gott will ich nicht annehmen? Und wisst ihr, was es dann ist? Dann bleibt eben dieser Zorn Gottes auf dir drauf. Und dann wird es eben so sein, dass am Ende von den Tagen diese Pistole auf dem Tisch auf dich gerichtet ist und du eben ja in die Hölle kommst. Und trotzdem, obwohl Haman so lieblos, so unliebenswürdig ist, obwohl dieser Haman, also wir, es überhaupt nicht verdient haben, meinen wir trotzdem oft, es irgendwie erarbeiten zu können, diese Gunst von Gott. Und nein, ganz einfach, wir können nichts dafür tun und Gott hat alles für uns getan. Und wir meinen oft, dass durch all unsere Anstrengungen Gott uns jetzt gnädiger ist, aber nein, Gott ist uns gnädig, weil er uns liebt und weil er uns gnädig ist. Und tief im Inneren fällt es jedem von uns schwer, diese Blöße zuzugeben, diese Sünde zuzugeben. Und jedem von uns fällt es schwer, zu sagen oder sagen zu müssen, ja, ich bin stolz und ja, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Gnade. Und deswegen will ich euch heute Abend diese Gnade mitgeben. Diese Gnade vom Evangelium, und zu sagen, wir haben nichts, was wir Gott bringen können. Nichts. Und Gott gibt uns alles. Und deswegen darf ich auch hier vorne stehen, ja, als ein Mann, der ein sehr stolzes Herz hat. Aber ich darf auch hier vorne stehen als ein Mann, der sehr viel Gnade empfangen hat und dem alles vergeben ist. Und dafür wollen wir Gott loben und preisen. Und ja, wie wir das immer machen, wollen wir jetzt in Tischgruppen zusammen beten und danach noch Lieder singen.